Ja, ich bin hier, weil da unser Pastor krank ist. Unser Pastor ist krank und merkt das nicht. Und ich habe mich dann gestern Abend vorbereitet und habe mitgekriegt, dass mein Pastor bei einer Party ist. Aber ich liebe meinen Pastor. Der ist mein Lieblingspastor. Das ist auch so, das ist kein Spruch. Danke, Jörg. Wir tun es ja gern, wie wir es bei Sabine gesehen haben, ne? Von Jesus erzählt. Und es ist schön, euch junge Frauen zu sehen, wie ihr Jesus anbetet. Vom Herzen. Wir kriegen das nicht in den Griff, oder? Von seiner Herrlichkeit zu singen und zu reden. Weil er ist der Größte. Es gibt keiner wie er. Auch nicht einmal irgendjemand neben ihm. Keiner wie Jesus. Und Jesus ist Gott. Ich immer wieder sage, das ist der Bäcker Brot geworden. Der Bäcker ist zum Brötchen geworden, weil die Brötchen hier auf Erden den Bäcker nicht begreifen konnten, nicht verstehen. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Kommt, esset. Wenn wir von ihm essen, auch beim Mahl, begreifen wir Stück für Stück, es ist ein langer Weg, wie herrlich er ist. Wenn wir vom Brot essen und vom Kelch trinken, wird uns bewusst, welch ein Gott er ist. In den letzten Wochen haben wir von Jörg gehört, wie groß und mächtig dieser Gott ist. Keiner Macht dieser Welt konnte ihm widerstehen. Besessenen nicht, auch Kranke nicht in ihrer Krankheit. Bis hin zum Aussatz, das ja gleich symbolisch gesehen Sünde ist. Unheilbar. Ausgeschlossen wie Jörg, ich war zufällig mal diesen Sonntag da, bin sonst auf Achse, aber an dem Sonntag, wo es um den Leprakranke ging, da war ich hier. Und wie Jörg das so deutlich gemacht hat, ausgeschlossen, für immer, ohne Hoffnung. Und Christus kommt und heilt und zieht ihm zu sich diesen Kranken. Heilt und reinigt ihn, sodass er wieder die Gemeinschaft mit Gott und mit allen Menschen genießen kann. Und ich habe viel mit Leprakranken zu tun gehabt in Indien, über lange Zeit, über Jahre, haben wir auch in unser Dienst auf den Straßen es mit Leprakranken zu tun gehabt. Und es gibt keine grausamere Krankheit auf dieser Welt als Lepra. Die können in kein Hotel. Die werden nicht angefasst. Sie leben einsam unter sich. In Löchern. Menschen machen jeden Tag einen Bogen um sie herum. Ausgeschlossen auf immer. und Gott kommt in Jesus Christus, heilt sie und holt sie zu sich und stellt sie innerhalb seines Leibes, die Auserwählten, die Ausgeschlossenen werden zu Auserwählten. Und es bewegt mich, weil ich einmal aussätzlich war, ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit ihm, einsam, krank, in einer hoffnungslosen Situation. Und das will ich nie vergessen, was ich ihm zu verdanken habe. Dieser Gott, der mich genommen hat, gereinigt hat und in der Gemeinschaft seines Leibes gestellt hat. Und das ist das, was Lukas uns hier zeigt, eigentlich wie Gott ist. Wir wissen, warum er gekommen ist, das sagt er schon in Kapitel 4. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Reichen, den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn, das angenehme Jahr, diese Zeit, in dem Gott seine Gnade erweist in Jesus Christus und Gott näher kommt als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Der Mensch war von Gott getrennt, wie ein Leprakranke, für tausende von Jahren. Und die Hoffnung war, dass einmal, wenn der Messias kommt, dass sein Volk wieder, alle Völker, wieder mit Gott verbunden werden. Und nun ist diese Zeit gekommen. Darauf hat das Volk Israel Jahrtausende gewartet. Und nun ist er da. Und er offenbart sich in seine Kraft. Und die Bibel sagt uns, und Gott heilt immer. Jesus heilte alle. Warum heilte Gott alle und wir können das nicht? Es gibt eine ganz einfache Antwort, weil wir nicht Gott sind. So einfach ist es. Warum musste Jesus aber? Er heilte ja nicht alle. Auf der Welt waren so viele Kranke, während er lebte, die nicht begegnet sind. Aber jede Situation, mit der Christus konfrontiert wurde, hat er überwunden und hat sein Wille durchgezogen, um zu zeigen, dass es keine Macht gibt, die ihm widerstehen konnte. Er war ja Gott, wir sind aber Gott. Diese Aufgabe haben wir nicht. Und es gibt viele Heilungsprediger und Evangelisten, sagen die, ja, Gott hat immer, er will, wenn wir richtig glauben, dann können wir immer alle heilen. Plumper Quatsch. Es ist nicht biblisch. Wir sind nicht Gott. Wir sind eingebildet genug, um ohne verführt zu werden, Gott zu sein. Jetzt wissen wir nun, warum er gekommen ist, und er offenbart sich, wie gesagt, in seine Macht. Er offenbart sich in Christus, Gott, Mensch, ein Mensch, der aber auch Gott war. der hatte Macht über Mächte der Finsternis, und das finde ich eigentlich wahnsinnig interessant, die sogar ein Tempel waren, Besessene im Tempel. Wir meinen, weil wir in einer Kirche sind oder eine nette Gemeinde, dass es keine Finsternis gibt. Gott will wohl die Finsternis aus unser Leben und auch uns aus unserer Gemeinschaft heraustreiben. Aber es tauchen immer wieder Menschen auf, die gottfeindlich gesinnt sind. Sie haben einen anderen Geist. Sie sind antichristlich in ihrer Haltung. Und Paulus spricht auch in der Apostelgeschichte ganz klar. Ne? Sobald ich weg bin, kommen diese finsteren Leute und sie wollen euch verführen. Wir haben einen antichristlichen Geist. Sie sind besessen. Sie haben einen anderen Trieb. Sie gehören, sagt er, nicht zu uns. Aber Gott macht es offenbar. Er heilt die Schwiegermama von Petrus. Ach, das macht doch Zölibat zunichte, oder? Die Lehre der katholischen Kirche. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Paulus in irgendeiner Phase seines Lebens verheiratet war, ist auch eigentlich, es gibt eine Grundlage, dies zu glauben. Das ist nicht unser Thema heute. Ich will nur sagen, wir haben so Vorstellungen, menschliche Vorstellungen von dem, wie wir sein müssen, aber auch wie Gott ist. Und darum geht das heute hier in dem Ganzen. Die sind aber falsch. Es sind Verdrehungen. Gott ist nicht so, wie wir denken. Dass er allmächtig ist, ist eigentlich jetzt ganz klar. Und damit beschäftigt sich Lukas, der ja ein sehr pingeliges Negativ, ne? Sehr präzise, sehr akkurat ist auch nicht das Wort, was ich suche. Sehr genau. Er ist Arzt. Er glaubt aber nicht ohne sein Verstand. Er macht eine gute Analyse und präsentiert uns zuerst Gott als ein mächtiger Gott. Eigentlich nach seinem Bericht, wenn man die Bibel glaubt, weiß man, dass Jesus Gott war. Es gibt kein Argument dagegen, wenn wir glauben, dass das Wort, wie es geschrieben ist, stimmt. Da war Jesus Gott. Dann sehen wir aber auch, dann Macht an sich selbst kann ja sehr gefährlich sein, oder? Macht wird so oft missbraucht, Entschuldigung. Das sehen wir doch heute, oder? Ein paar Länder nach Osten und noch ein paar Länder mehr nach Nordosten und vielleicht auch nach Westen. Wir wissen nicht, ob Macht missbraucht werden soll. Es scheint so zu sein. Wir sind unsicher, oder? Die ganze Sache mit der Macht. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur erkennen, dass Gott allmächtig ist, sondern wir müssen sein Wesen, wie ist denn dieser Allmächtige? Das ist genauso wichtig, oder? Dann Gott könnte mich zunichte machen, platt machen, auslöschen, das wäre sein gutes Recht. Und Lukas geht ein Stück mehr drauf ein, auf Jesus und wie er ist. Warum er gekommen ist, hat er auch eigentlich klar gesagt, da in 4,18. Also, er ist gnädig und barmherzig. Kommt für die Armen, für die Kranken, stell dir das mal vor. Ich suche so oft Gemeinschaft mit den Reichen, mit den schlauen Leuten, die mir gefallen. Und, ne, wo ich selber mein Image ein bisschen, ja, den kenne ich aus, ein Freund von mir. Gott erniedrigt sich bis zum Äußersten und sagt, meine Freunde sind die Halunken, die Kranken. Nicht, weil er die reichen Schlauen ausschließen will, überhaupt nicht. Aber wenn er zu der niedrigsten Stelle kommt und den Halunken liebt, dann liebt er mich doch auch, oder? Da kann ich mir gewiss sein. Er sagt, wie er ist. Und das prägt mein Leben, mein Bild von Gott. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Du sollst dir wohl ein Bild machen aus dem Wort. Du sollst dir selbst aber. Und ich habe die Dämonen in Indien gesehen. Ich meine, die Tempel sind voller Dämonen. Sie widerspiegeln das, was im Herzen des Menschen ist. Und sie bauen sie und bemalen sie und stellen sie hin und kommen und gucken sie an. Jeden Tag beten sie zu den Dämonen und bringen Opfer. Und ihr Leben ist geprägt von diesem Gott, diesem Dämon, den sie anbeten. Ist doch auch mit unserer Divas. Und Divas, das ist das hinduistische Wort für Göttin. Wir Frauen sehen doch so aus wie die Frauen, die wir anbeten, oder? Die Schauspielerin, die wir lieben, die Haare muss auch so sein. Und so ein Pulli, wie sie trägt, will ich auch haben. Wir Menschen sind so, wir sind wie Schafe. Das ist uns, und deswegen ist es so gefährlich, dass wir das nicht zulassen. Dass wir uns ein Bild machen von Gott. Da ist die Bildzeitung nicht für zuständig. Und die Zeitung, die Presse, die sprechen doch alle, die Filme, die wir gucken, die vermitteln ein Bild von Jesus, oder? Es geht so oft um Religion. Und es ist alles plumper Quatsch. Es ist Durchfall, was wir da reden, wenn es um Gott geht und Jesus. Es ist Müll. Und es ist oft so, leider auch mit Professoren und Theologen, die sich Männer Gottes nennen, Gott aber nicht kennen. Und weil sie ihn nicht kennen und nicht an der Bibel glauben, vermitteln sie ein falsches Bild. Und Jesus persönlich sagt, sie werden es, entschuldigt, verdammt schwer haben, weil sie Verantwortung haben. Weil sie bewusst verzerrt haben. Weil sie von einem Gott geredet haben, den sie nicht kennen. Es ist interessant. Ich bin ja viel unterwegs. Und in Gemeinden kenne den Pastor, aber die Frau kenne ich noch nicht. Und dann suche ich sie und denke, das muss die sein. Gucke noch ein bisschen mehr, rede mit dir. Sag, du bist doch die Frau von... Sagst du, ja. Wisst ihr, die haben einander geprägt. Sie leben zusammen, sie haben eine intime Beziehung. Sie lieben. In gewissen Sinn beten sie einander an. Sie schauen zueinander auf und haben einander geprägt. Und das ist schön und gut. Aber so sollte es doch mit uns auch so sein. Wenn wir Gott wirklich kennenlernen wollen, dann müssen wir ihm da suchen, wo er zu finden ist. Und wo ist das? Nicht unbedingt in allen Gemeinden, nicht auch nicht unbedingt mit allen Bibellehrern. Warum sagt denn die Bibel, prüfet alles? Weil es auch in der evangelikalen Szene Lehrer und Pastoren gibt, die Müll erzählen über Gott und von Gott. Es stimmt einfach nicht. Sie vermitteln Gottes Wesen nicht. Und das ist wahrscheinlich einer der größten Probleme. Blindenführer. Es gibt keine wichtigere Aufgabe für dich und für mich für das kommende Jahr. Ich sag dir. Mit 72 Jahren, ich habe ihn schon vom Hören sagen als Kind, Papa war Missionar. Jeden Tag die Bibel, Gottesdienst dreimal am Sonntag, die Schnauze voll vom Ganzen. Ich habe es aber gesehen und gehört. Aber kennengelernt habe ich ihn erst mit 32. Da hat sich alles verändert. Ich habe selber geschmeckt und gesehen, Mann, du bist wie ein Fels und dennoch bist du süßer als Honig. Du bist unbegreiflich. Ich finde keine Worte. Und ich habe Appetit bekommen. Und Gott sei Dank, das ist ja auch Gnade. Mit 72 habe ich immer noch Hunger nach Gott. Du wärst Gott, du kannst ihn dein ganzes Leben suchen. Du wärst ihn nie in seiner Fülle begreifen. Aber Appetit sollte nicht lassen. Lass, gib doch nicht auf, suche Gott. Und wer hilft uns? Unser Verstand, jein, nur begrenzt. Wer lehrt uns? Der Heilige Geist führt uns in Wahrheit. Wer ist Wahrheit? Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Das ist ganz persönlich das Ganze. Wenn der Geist, wir kennen das doch alle, Geschwister. Und wenn du es nicht kennst, lass mit dir beten, lass dir die Hände auflegen. Wenn du Hunger hast und meinst, wenn ich das Wort lese, es sind nur Buchstaben, es spricht nicht zu mir, das Lichtlein geht nicht auf, dann lass mit dir beten. Gott möchte gern, wenn du es willst, wenn du dich danach sehnst, möchte er dich offenbaren. Wir können ihn nicht erreichen, wir können ihn nicht verstehen. Deswegen wird der Bäcker zum Brötchen. Gott offenbart sich den Menschen. Das ist eine Hilfe, es ist aber nur eine Krücke. Wir brauchen unbedingt den Heiligen Geist. Der Geist Gottes führt uns. Er offenbart Gott. Ich glaube, ich spreche von etwas, was wir alle hier kennen. Ich hoffe es zumindest. Gott ist so groß, du kannst ihn nicht in Buchstaben packen. Das geht überhaupt nicht. Gestern erst, glaube ich, war es, da las mir Lea so, sie hat viel Zeit zum Lesen jetzt, so ein Gedicht vor. Und ich denke, wow, wer hat das geschrieben? Sie lachte und sagte was. Und ich meinte, ja, den kenne ich nicht. Ich sagte, Stefan. Und ich denke, Wahnsinn. Es ist auch Wahnsinn, was Gott uns gegeben hat an Fähigkeiten. Sie reichen aber nicht aus, Gott zu erreichen oder ihn zu erkennen. Wir brauchen noch den Heiligen Geist in all unsere Begabung. Wir können nicht, das ist Babylon, zu Gott aufsteigen. Schaffen sowieso nicht und Gott lässt das nicht zu. Er reißt das ganze Ding nieder. Als junger Mann kam ich zum Punkt, irgendwie beim Zeugnis geben, wo ich eigentlich nicht mehr sagen konnte, ich habe Jesus gefunden. Ich habe mich bekehrt, ich habe Worte immer gesucht. Ich sagte, ich würde das heute, und wenn ich das aus Versehen sage, korrigiere ich mich. Ich habe Gott nicht gefunden. Gott hat mich, elender, blinder, Krüppel, gefunden. Er hat sich offenbart. Ich habe mich auch nicht bekehrt. Ich habe Probleme damit. Ich bin zur Umkehr gebracht worden. Klar, ich weiß, was wir damit meinen. Wir müssen aber aufpassen. Wer hat Gott erkannt? Sagt uns doch das Wort. Jesus sagt, ich kann nicht Menschen bekehren, das muss schon Gott machen. Das geht nicht. Und hier, wie gesagt, geht es nicht nur um die Macht Gottes, Dinge zu tun, sondern um sein Wesen und Charakter, damit wir nicht Angst vor Gott haben. Wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben. Und diese Versen helfen uns dazu. Und hört mal zu, die Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäer, die Jünger selbst, die ganzen Menschen haben Gott nicht verstanden. Sie hatten andere Vorstellungen. Hast du Vorstellungen von Gott? Schmeiße im Abfalleimer und lies die Bibel und bete für den Heiligen Geist. Da wird was in dein Leben, wenn du Hunger hast. Gott kann das nur tun, wenn du Hunger hast. Wird sich dein Leben, du wolltest nicht aus dem Staunen herauskommen, wie groß und herrlich, unfassbar. Paulus sagt, ich knie mich hin, damit dir das kapiert, wie hoch und wie tief und wie weit die Liebe Gottes ist, unfassbar. Warum sagt er Liebe Gottes? Weil Gott Liebe ist. Das ist er. Wer ist Gott? Gott ist Liebe. Ich mache jetzt mit dem letzten Vers, Jörgs Vers, Vers 26 von Kapitel 5 in Lukas. Reg dich ab, Peter, das hilft auch nicht. Und sie entsetzten sich alle, nachdem sie diese Dinge gesehen hatten, okay? Auch der Lahme. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Warum haben sie seltsam gesagt? Weißt du, ich glaube, ich weiß warum. Weil sie eine andere Vorstellung von Gott hatten. Und es war seltsam, Gott zu sehen, wie er sich hier offenbart. Der Jude, der Jude aus dem Gesetz kommt, Gott, weil Gott da bestraft, klar, Gnade da integriert, aber na, es war ein Korsett, es war Gesetz, die waren bemüht, müssen aber immer wieder opfern, immer wieder. Am Tage, wo geopfert wurde, werden Stiere und Ziegen und Vögel geopfert. Es war alles mit Blut bedeckt. Es roch alles in der Hitze, in der Wüste, nach Blut. Sie hatten eine Vorstellung von ihrer Unzulänglichkeit, Sündhaftigkeit und die Gottferne, die war da. Aber es war keiner bisher gekommen, der den Menschen Gott nahe bringen konnte, wie Christus. Und jetzt ist er da und sie erkennen ihn nicht. Die Jünger sagen, das sind seine Studenten, ne? Die Aposteln. Die sind 3 Jahre mit Jesus zusammen, die essen mit ihm, trinken mit ihm, gehen spazieren, er lehrt sie, sie sehen die Wunder, die er tut und dann sagen sie, Jesus, zeig uns Gott. Ich hätte ein Gewehr genommen. Seid ihr bescheuert? Seht ihr, auch Gott erkennen ist Gnade. Das will ich damit sagen. Und wir werden das in der Geschichte, die wir gleich lesen, man kann Gott so nah sein. So nah sein. Du kannst in der Gemeinde sitzen. Du kannst fromme Eltern haben. Du bist so nah dran. Lies deine Bibel und kennst ihn noch nicht. Es könnte sein. Es ist durchaus möglich. Und da muss mir um Gnade, Herr, offenbare du dich. Bitte zeig du dich mir. Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Jetzt kommt ein seltsames Ding in Vers 27 und wir lesen erstmal bis 32. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Ich habe einen Freund in der Schweiz, der ist Zöllner, der hatte eine leitende Stelle eigentlich, der war Haupt des schweizerischen Zolls, soweit ich das weiß. Und wir sind auch zusammen gereist und wir sind auch oft im Gespräch, so beim Essen oder so in Indien unterwegs und er erzählte mir, ne, sagte ich, wie ist denn das so, Zöllner zu sein? Ne? Ja, hat man nicht viele Freunde, oder? Er sagt, außerhalb nicht und auch nicht innerhalb, wenn du ehrlich und aufrichtig bist als Zöllner. Groß war er, körperlich und intellektuell, mächtig, reich, auch schönes Häuschen in der Schweiz. Und das ist bei den Zöllnern so gewesen, aber unbeliebt. Einsam. Die Zöllner hatten alles, nur keine Freunde. Matthäus war so, Levi, eigentlich aus einem frommen Hause, gehörte zu der Kaste, dem Volk des Leviten, das waren die Priester, kamen aus seinem Haus. Und hier ist er, betet nicht seinen Herrn an, sondern betet Mammon an. Er ist Jude, aber die Juden mögen ihn nicht, weil er nimmt ein bisschen mehr für sich, das machen wir ja nicht. Ne? Er sah seine eigenen Vorteile, wie geht's dir damit? Wenn ich mein Auto parken will, ich will dann den Platz, das am nächsten zum Eingang ist. Wenn ich eine Party ist und ich reinkomme, dann, ich weiß, ihr seid anders, dann will ich gesehen werden. Und wenn es T-Shirts zu verschenken gibt, dann den will ich haben. Das ist auch letzten Endes die Haltung eines Zöllners. Er benutzt seine Beziehung, um sich selber zu bereichern, beziehungsweise seine Lust zu befriedigen. Ist am Tisch beim Essen. Ich sitze, als Familie haben wir die Ehre, Pastoren bei uns zu haben, große Pastoren. Wenn es ums Essen geht, ne, dann wird Essen mittendrin, sitzen dann mit 12 Leute drumherum und dann kommt die Gabel in die Wurst rein und sie sticht durch und dann nehme ich noch eins und dann sind es 3 auf meine Gabel und denke ich, jetzt habe ich genug. Das sind die Pastoren, wie ich. Überlege aber nicht, da sind 12 Würstchen, jetzt habe ich 3 genommen, es bleiben, Mathematik sind sie nie sehr gut. Jetzt bleiben 9 über, das reicht nicht. Wir haben als Kinder, meine Mutter in der Küche, es gab Kuchen, sie musste schnell irgendwie noch was holen und da war der Kuchen als Haufen, wir haben geguckt, welches das größte Stück. Und dann haben wir Jungs und im Kuchen reingesetzt, mein Stück. Mit meiner Spucke hat es ja keiner mehr angefasst. Wisst ihr, wir denken, Matthäus ein Zöllner, hey, aber diese Haltung, die er hatte, einfach sich selbst zu bedienen an andere, ekelhaft und fies, oder? Und was sagt Jesus zu ihm? Folge mir nach. Komm her, Gott. Du hast sie nicht alle. Kann doch nicht sein. Du hast Lehrer, Bibellehrer, Pharisäer, Sadduzäer, Leute mit Geld, Geschäftsfreunde. Das war eine große Clique. Und dieses kleine Poloch,
VW baut Polochs, ne? Polo.
Das, jetzt verstehe ich dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Gott, ich verstehe dich überhaupt nicht. Ich bin zur Bibelschule gegangen. Ich habe studiert. Und du kommst und nimmst den. Das ist mir völlig, also, du hast dich wohl verhauen oder bist zu sehr im Geist. Ich will dir helfen, Jesus. Ich kenne die Jungs. Den Matthias, das ist so ein linker Hund. Und du sitzt und isst von seinem schmutzigen Essen, das er sich rangeschafft hat, durch dem, dass er andere betrogen hat. Das verstehe ich schon mal nicht. Die Pharisäer haben das, dass er überhaupt da reingeht, Gott. Dass Gott mit einer Samariterin, mit einer Hure mitten am Tag sitzt und mit dir redet, das haben die nicht. So ist Gott nicht. Jesus, du kannst nicht Gott sein. Wir müssen aufpassen mit den Bildern, die wir uns machen von Gott. Und Lukas ist dabei, das bei mir und bei dir auszulöschen und mal ernsthaft darüber nachzudenken, wie ist denn dieser Gott? Ich meine, wenn er einer der Pharisäer, ich gedacht, gut, hey, hast gut gemacht. Aber er nimmt ihn, ich denke, Herr, entweder bist du verrückt oder du bist wahnsinnig groß. Du nimmst den Abschaum und aus dem Abschaum, das hebst du auf aus dem Staub und verherrlichst dich. Wow. Und das ist das, was hier passiert. Und eigentlich im Vers 28 wurde es mir klar, warum Matthäus. Er verließ alles. Weißt du, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelernten, die Kumpels, die wären nie mitgegangen. Du bist bekehrt. Christus ist dein Erlöser. Bist du bereit? Alles. Und das war viel. Viel. Mutter auch Buße dabei tun und Menschen zurückgeben, wo er sie betrogen hatte. Und zwar mehrfach. Er musste sich erniedrigen. Und weißt du, Jesus sieht das Herz. Ihm beeindrucken die Titel der Professoren und Gelehrten. Ihre Redegewandtheit, wie sie sich präsentieren. Das hat Jesus überhaupt nicht informiert. Er sah das Herz. Von diesen, entschuldige Peter, Sprachverderber, aber imponiert, nicht importiert oder exportiert. Das hat Gott gar nicht beeindruckt. Weißt du, wir meinen, ne? Und ich meine, wir haben als Hippie-Gemeinde einiges. Anzüge haben gesagt, muss nicht sein. Du kannst ruhig einen Anzug anziehen. Also ich habe auch so eine flotte Jacke, habe ich meine Kinder geschenkt gekriegt vor ein paar Jahren. Ich ziehe es manchmal an, aber es passt dir einfach nicht. Ne? Aber es ist nicht, wie wir aussehen. Es ist nicht, wie ich rede. Es sind nicht unsere Titel. Das ist es nicht. Das kann Gott nehmen und gebrauchen, wenn das Herz ein gebrochenes Herz ist. Wenn der Mensch bereit ist, all dem loszulassen, diese ganzen Titel. Paulus sagt, alles scheiße. Ich habe die Titel vom Besten.
Ich bin Professor Doktor. Und von Howard und nicht von der Universität in Hannover. Und das alles Scheiße. Wenn es Professoren gibt und Theologen, die diese Haltung haben, mein lieber Mann, ich danke Gott für Theologen, die diese Haltung haben, ich bin nicht der. Danke, dass du dich erbarmt hast, dass du dich offenbart hast. Alles, was ich gelernt habe, das will ich dazu gebrauchen, dass du verherrlicht wirst. Unsere Lehrer hat ihr Studium in Münster geschmissen. Sie wollte Kunst und Religion, glaube ich, ne? Oder was war das? Englisch und Religion. Aber sie ist in Englisch durchgefallen. Nee, aber weißt du, als es losging mit Religion, Theologie, sie hat gemerkt, dass die Männer davor nur ihr eigenes Image gepflegt haben und nichts anderes. Selbstdarstellung. Mir nicht. Er hat gesagt, will ich nicht. Ich will nicht von solchen Männern belehrt worden. Ich will nicht, dass mein Leben davon beeinflusst wird. Mir ist mein Leben, wie vorhin gesagt, zu schade. Es ist zu wertvoll, dass ich von solchen Menschen geprägt werde. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm. Man, ich würde gern jetzt die Situation sehen. Wisst ihr, der Mann war im Herzen so beeindruckt von Jesus und nicht nur seine Macht, davon hat, das hat er alles mitgekriegt, aber dass er in seinen Schweinestall reinkommt, das hat ihn angehauen. Und dass er die ganzen Verbrecher in der Stadt, dass er sich hinsetzt und mit ihm ist, dann ein Jude hätte das nie getan. Ausgeschlossen. Diese Pharisäer hätten das nicht und die verstehen das nicht, das lesen wir ja auch. Und die Pharisäer in Vers 30 und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern. Ey, weißt du, die Selbstgerechten, das ist immer. Die kommen nie ins Licht. Die kommen zu dir und sagen, ich glaube, nicht nur Sonntag, du solltest auch Samstag heiligen. Du solltest eigentlich, Samstag ist der Sonntag. Weißt du, Jesus und etwas, um noch frommer zu werden. Das waren die ganz frommer. Und sie werden nicht eingeladen zum Nachfolgen. Warum? Wir haben schon gelesen. Jesus sagte, ich bin nicht gekommen für die Gerechten. Und es war nicht, dass sie nicht Pharisäer. Ein Pharisäer kam ja zu ihm bei Nacht, oder? Das schließt nicht alle Pharisäer, es schließt die Herzenshaltung. Wisst ihr, wenn wir uns in bestimmten Kreisen bewegen, ich muss aufpassen, ich bin 96er, aber nicht ganz. Ich halte mich so ein bisschen raus. Ich will nicht geprägt werden von dem Ganzen. Ich bin Fußballer, ich mag gern Fußball, aber ich mag die Anbetung nicht im Stadion. Ich bleibe sitzen. Und ich gehe auch nicht jeden Sonntag hin. Und wenn Gebet dran ist statt Fußball, dann gehe ich zum Gebet. Ich lasse es nicht zu, dass 96 mein Leben prägt und diktiert. Dass ich meine Aggression gegenüber Braunschweig auslasse. Dass ich Vorurteile habe gegen Bayern. Das habe ich nicht, das wisst ihr ja alle. Aber es ist nur, weil sie Pharisäer sind. Das ist der Grund, warum ich sie nicht mag. Jetzt will ich mal. Dieser Schweinebacke ist erwählt. Wir sind alle erwählt, nachzufolgen. Ihr folgt hier in Hannover. Katja macht das in Indonesien. Pennys machen das in Indien. Ja, wir folgen alle nach. Und wenn du nicht nachfolgst, verhungert Katja irgendwann. Und Pennies werden nicht im Gebet unterstützt. Wir sind ein Leib. Wir denken oft hier, folge mir nach, ach, das sind die Missionare. Das sind die vollzeitigen Mitarbeiter in der Gemeinde, die einen 400-Euro-Job haben. Die sind zum Leiden erwählt. Lass uns sie leiden lassen, der Herr hat das so gewollt. Nein, wir sind alle zum Nachfolger, es ist zusammen. Wir sind das Leib Christi und das Leib Christi weltweit, folgt Christus nach. Wir sind auf dem Weg. Aber die Pharisäer haben das gar nicht. Die wollen das gar nicht. Die wollen dabei sein, ohne das Opfer zu bringen. Und das Opfer heißt, alles loslassen und Jesus nachzufolgen. Das wollen sie nicht. Aber fromm sein. Und immer in Gottesdienst. Und immer gesehen werden. Wer ist verloren? Ich wollte mal für ein paar Minuten, ein paar Kapiteln weiter, ein paar Seiten weiter, zu Lukas. Weil ich ihn finde, der verlorene Sohn widerspiegelt die Pharisäer. Jetzt sagst du mir, du hast dich versprochen. Ich frage dich, wer ist denn der verlorene Sohn? Die Bibel sagt nicht, Lukas 15, 11 und weiter. Das ist eine Überschrift, die wir da reingepackt haben. Und es bezieht sich auf der freche Sohn, der Matthäus, der Materialist. Gib her, Erbe her, ich hau auf die Pauke. Tschüss, Alter. Das ist der Matthäus. Der ist aber nicht der verlorene Sohn im Sinn des Verlorensein. Guck mir, ich widerspreche dich das lediglich. Ich meine nicht, dass es grundsätzlich falsch ist. Ich sage nur, muss es sein? Muss der? Nein. Ich meine, dass derjenige, der zu Hause bleibt, der an Gott, an den Vater so nah ist und ihm Tag und Nacht dient, dass er dicht dran ist und aber total daneben, weil er seinen Vater nicht kennt. Und das wird im Text klar. Schaut mal rein. Also die Geschichte vom Bösen, den von uns im klassischen Sinn verlorenen Sohn, das kennt ihr gut, oder? Aber wir vergessen oft den anderen, der eigentlich der verlorene Sohn ist. Vers 25. Aber der ältere Sohn, der eigentlich es besser wissen müsste, der ein Vorbild sein sollte für seinen kleinen Bruder. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Nun, Fromme können das überhaupt nicht ab. Singen und tanzen, das ist vom Teufel. Ist es nicht singen und tanzen? Die Frage ist, zu wessen Nase tanzt du? Wenn ich den Herrn tanze, dann ist es okay. Wenn ich auch so tanze, wie es ihm gefällt, dann ist es okay. Weißt du, Freude und Musik, das ist Gift für ein frommer Mensch. Da wird er richtig zornig. So ist Gott nicht. Wo ist deine Bibel? Zieh deine schwarze Jacke ab und knie dich hin. Aber der ältere Sohn war auf dem Felde und als er nahe zu Hause, ganz Hause gehörte, er singen und tanzen und rief zu sich einer der Knechte und fragte, was das wäre. Hier haben wir das wieder. Die Pharisäer fragen Jesus nicht. Die reden mit den Jüngern, die murren. Hier geht's weiter. Auch so ein kleiner Pharisäer hier. Gott hat nichts dagegen, wenn du ihn nicht verstehst. Sag's ihnen ins Gesicht. Wir dürfen auch klagen. Gott wehrte uns schon, das Entziehen, die falsche Haltung, aber lasst uns doch ehrlich sein, den Aufrichtigen lässt Gott es gelingen, nicht den Heuchlern. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen, das ist der Knecht, ne? Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihm gesund wieder hat. Da wurde er zornig. Der Selbstgerechte wird immer zornig. Ich hab hier an dieser Stelle habe ich was gelernt von Achim Schneider vor. Wie lange bin ich? Über 40 Jahre. Er hat gesagt, Peter, wenn du den Wagen putzt mit dieser Haltung und mit diesem Zorn, lass es lieber, ich kündige dich und schicke dich nach Hause. So einen Diener will ich nicht haben. Das hat mir Achim gesagt. Es hat so wehgetan, weil ich zu Achim aufgeschaut habe. Es war ein guter Freund. Dass er mir so die Leviten liest, das hat wahnsinnig, es war demütigend. Aber ich wusste ganz genau, er sagte, Peter, Zorn ist Selbstgerechtigkeit. Du erhebst dich über andere und richtest andere in deinen Zorn. Wer demütig ist, wird nicht zornig. Es gibt einen göttlichen Zorn und den dürfen wir zulassen. Davon rede ich jetzt nicht. Und das ist bei mir selten da. Normalerweise ist es der andere Zorn. Wisst ihr, und er kritisiert. Zorn ist ein Beweis dafür, dass dieser selbstgerecht ist. Und er kritisiert, er zeigt mit dem Finger auf seinen Bruder. Weißt du, wie man sich erhebt? Indem, dass man andere erniedrigt. Und das wird in der Welt uns beigebracht oder im Beruf. Es ist schwer, Jesus nachzufolgen und die Ellbogen nicht zu benutzen. Und wir werden auch deswegen leiden. Und es kann sein, dass wir unsere menschlichen Ziele aus diesem Grund nicht erreichen. Aber ich will so sein mit Jesus. Und wenn Jesus sagt, keine Ellbogen, dann keine Ellbogen. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie. Boah, Hammer, übertreten. Oder? Wer kann das sagen? Wisst ihr, die Pharisäer da in der Situation, sie richten, weil sie genau diese Haltung haben. Sie haben alles richtig gemacht. Und da sind die Pharisäer. Und jetzt will ich ganz offen, und ich meine mich damit. Ich bin öfters in dieser Gemeinde von Schwestern ermahnt worden und zurechtgewiesen worden. Und das ist nicht einfach. Ich bin auch von anderen Brüdern zurechtgewiesen worden. Manchmal war es rechtens, manchmal, es gab mal eine oder eine andere Situation, wo es nicht gerechtfertigt war. Aber ich musste lernen, mich dem zu fügen. Aber guck mal, die Pharisäer lassen sich nichts sagen, deswegen hat Gott sie nicht erwählt. Sie wissen alles. Das sind Lehrer, sie wissen alles. Ich habe neulich, und ich sage das einfach, damit wir begreifen, wie schwer, wie gefährlich es ist, wenn der Mensch anfängt, so zu denken, wie der Sohn hier. Ich habe immer gedient. Ich habe nichts dafür bekommen. Das sagt er später. Ich saß neulich mit einem Pastor und mein Dienst ist an Pastoren, als Pastor, und ich bin einer von diesen Pastoren in allen Dingen. Und Gott spricht auch mit mir in meinem Dienst. Und ich bin wahrscheinlich derjenige, der den Dienst hat, weil ich der Letzte bin. Der Schlimmste. Und das meine ich ernst. Aber ich habe diesen Dienst. Und ich habe mit einem Pastor gesessen, der gesagt, ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Ich denke, hier, ich Wir haben eine Menge Arbeit zu tun. Halt, aber ist es nicht in mir? Jesus redet so viel über die Pharisäer und Sadduzäer. Weißt du warum? Weil er in mir so tief drin ist. Und der muss raus. Und es wird nur gesehen, wenn ich sehe, wie Matthäus, dieser große, herrliche Gott, will in meinem Haus, in mein Leben hineinkommen. Er will in diese schmutzige Bude wohnen. Reinige mich, Herr. Ich bin nicht würdig. Das ist bloß mein Mind. Allein der Gedanke, dass er jemals den Wunsch hätte, in meinem Leben, in meinem... Hey, tut mir leid, fehlen mir die Worte. Dein Gebot nie übertreten, du hast mir nie einen Bock gegeben. Nur so nah dran, an den reichen Vater, der alles gegeben. Und er hatte doch das unter beide verteilt, oder? Steht am Anfang. Der abgehauen ist und die haben beide das Erbe bekommen. Aber der Selbstgerechte hatte das nicht nötig. Der ließ sich nichts schenken. Kennst du solche Menschen, die sich nicht schenken lassen? Die müssen immer noch eins draufhauen, immer noch eins mitbringen. Du lädst sie ein zum Kaffee, die kommen 5 Jahre nicht, du bist 20 Mal bei denen gewesen. Die geben gerne eine aus, aber sich beschenken lassen sie nicht. Und wenn sie dann zu dir kommen zum Kaffee, bringen sie den Kuchen mit. Lassen sie sich nicht schenken. Ich bin ein armes Schwein. Ich bin nur beschenkt. Ich habe nichts und habe nichts verdient. Das ist die Haltung, die Gott sucht. Und er hat sie in diesem Matthäus gefunden. Dass ich mit meinen Freunden, siehst du, fröhlich sein. Ey, du kannst nicht fröhlich sein. Du bist bitter. Du bist selbstgerecht. Du richtest, wie soll ein Mensch, der richtet, glücklich. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gemacht? Euer Bruder oder Schwester in der Gemeinde gerichtet? Wenn ich das mache, und das habe ich gemacht über lange Zeit, bestimmten Brüdern, sauer, bitter, unerträglich, oder? Menschen, die andere richten, das spürst du. Wir müssen das ablegen, das Richten. Nun aber, und seht ihr hier, wie er ihn erniedrigt, hat dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren. Das ist doch Anklage, oder? Wir haben mit den Anklägern nichts zu tun. Ich habe Geschwister gehabt hier in der Gemeinde, die einige Monate drin waren, vor vielen Jahren. Ihr kennt sie alle nicht, von daher ist es nicht wichtig. Und sie hatten ein Problem mit einem Bruder in der Gemeinde, weil er Abendmahl genommen hat und er hatte eine schlimme Herkunft, ganz schlimm. Echt, der war ein geschlagener Mann. Und alle haben mit für ihn empfunden. Aber die kamen und haben gesagt, solange der Abendmahl kriegt, nehmen wir kein Mahl in diese Gemeinde. Und ihr habt gesagt, da ist die Tür. Tschüss. Und ich hoffe, es hat geholfen. Andere richten, andere erniedrigen und sich selbst. Das ist Fleisch, wie es stinkt. Fleisch stinkt, ich sag euch, Fleisch stinkt. Es ist durchsogen mit Sünde. Es ist Verderben. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut, das ist der große Bruder, der auf sein Klein, er ist auf dem Boden schon, der hat seine Sünde bekannt, kommt und bittet um Gnade, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein, darf ich ein Diener sein? Der ist auf dem Boden und er tritt jetzt noch rein. Wisst ihr, das sehen wir nicht nur in der U-Bahn, das sehen wir in christlichen Gemeinden. Da brauchen wir ja gar nicht zur U-Bahn gehen. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was meins ist, das ist dein. Es ist ein Wort für dich, oder? Das ist Wohlstandstheologie, oder? Hey. Und das sind nicht Reichtümer, diese Welt, das sind die Dinge, worüber wir sprechen, die schön sind an Gott. Gott ist schön, der ist geduldig, barmherzig und gnädig. Und diese Dinge sind dein, die sollst du haben. Du sollst so werden wie er, das ist das Schöne. Du solltest aber fröhlich und gutes Muten sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Ich habe noch eine Minute, guck mal, ist doch gut, oder? Kehren zurück. Und die Pharisäer, Vers 30, und Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Das ist doch genau dieselbe Schiene, oder? Es ist genau dieselbe Haltung. Sünde ist eine Person. Satan, aus ihm kommt Sünde. Und es ist in Menschen hineingekommen. Und die Sünde in mir, muss ich dir leider sagen, es tut mir leid. Sie hat genau dieselben Eigenschaften bei dir drin. Das ist die Sünde von Adam und Eva. Und wir haben sie alle mit bei der Geburt. Wir müssen nicht sündigen, um Sünder zu sein. Wir sind als Sünder geboren. Diese Eigenschaften, die haben wir. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu ihren Jüngern, warum isst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürften des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin Kranker. Meine Frau weiß das. Sie pflegt nicht nur ihre Mutter, sondern ihren Mann. Krank. Aber sie liebt mich. Ich bin krank und ich habe keine Angst, Gott zu sagen hier, ich bin krank. Weißt du warum? Weil er Kranken liebt. Ist doch geil, oder? Ich bin ein Sünder. Warum? Kann ich mich freuen? Weil er freut sich in der Vergebung. Sag hier, es tut mir leid, Gott, bitte vergib mir. Sag, hey, Alter, ist gut, dass du gekommen bist. Komm her. Dir ist vergeben. Verstehst du? Er freut sich daran. Entschuldigt meine grobe Sprache, aber damit die jungen Leute mich verstehen, das ist eine geile Sache, Alter. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu Buße zu rufen und nicht zu den Gerechten. Buße, das ist da, wo du Gott kennenlernst. Und wer Gott begegnet ist, ist ein gebrochener Mensch. Und er wird immer wieder gebrochen. Und dieser Zerbruch, das bringt uns Gott nahe. Gott ist nahe, die gebrochenen Herzen sind. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist gut. Lösch alles aus, was nicht von dir war. Entschuldige meine impulsive Natur, die werde ich wohl nie los. Ich kann nicht anders. Vergib mir und verändere du mich. Ich danke dir, Herr. Du bist einfach unfassbar. Du bist so groß. Und so mächtig und doch so. Du hast dich so erniedrigt und du bist so barmherzig und so geduldig und voller Vergebung. Herr, solch ein Gott wollen wir preisen. Schenk, dass wir das dieses Jahr tun. Von Januar bis Dezember, Herr. Dich preisen und dich anbeten und dich zu suchen vom Herzen, weil du eine Perle bist, du bist ein Schatz, du bist unser Schatz, wir danken dir dafür.